Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Der Turi 2 Podcast meldet sich heute mit einer etwas anderen, etwas außergewöhnlicheren Ausgabe. Wir begleiten in der nächsten knappen Dreiviertelstunde eine Veranstaltung unseres Schwestermediums Wirtschaftsjournalistin und wir bekommen es mit Promis zu tun, wie dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein Daniel Günther, dem SAP-Chef Christian Klein und dem langjährigen Daimler-Sprecher Jörg Howe. Sie alle waren zu Gast bei der Preisverleihung der Wirtschaftsjournalistin und Journalisten des Jahres in Hamburg am 23. März und Ausschnitte aus dem Bühnenprogramm, die gibt's jetzt hier. Wir legen los mit Daniel Günther. Der CDU-Politiker hatte die Aufgabe übernommen, die Top 30 bis 30, also den wirtschaftsjournalistischen Nachwuchs auszuzeichnen. Vorher stellte er sich auf der Bühne aber noch den Fragen von Fokus-Journalist Ruben Giuliano und wir gehen direkt rein ins Gespräch.
Herr Günther, schön, dass Sie den Weg auf sich genommen haben. So weit ist ja auch nicht her aus Kiel, ne?
Nö, weil das ist in Ordnung. Die A7 war gesperrt, aber ansonsten ging's.
Und ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, Sie haben Glück, weil gestern war ja Wahlabend, Rheinland-Pfalz. Hätte auch schief gehen können, da hätten Sie heute ganz viele Journalisten gehabt, die kritische Fragen an Sie haben. Die haben Sie bestimmt trotzdem, aber vielleicht weniger, als wenn es eine krachende Wahlniederlage gewesen wäre.
Aber Journalisten haben ja auch kritische Fragen, wenn man gut abgeschnitten hat, oder?
Das stimmt. Ich hab da gleich nochmal eine Frage zu. Aber Sie werden gleich die 30 jungen Journalisten ehren, sie würdigen. Vielen Dank dafür. Viele von uns hatten ja schon zu Kindheitstagen eine Zeitung in der Hand. War das bei Ihnen auch so?
Tatsächlich auch, ja. Ich komme aus Eckernförde, deswegen gehörte die Eckernförder Zeitung immer auf unseren Frühstückstisch dazu. Und ich habe auch schon sehr früh angefangen, darin rumzublättern. Und ich weiß, dass meine Eltern auch begeisterte Zeitleserinnen und Leser waren und die dann wochenweise bei uns auch zu Hause lagen. Und da habe ich mich so ein bisschen an die Zeitung rangetestet. Nachher war es die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die immer bei uns zu Hause gelegen hat. Und das sind so die Exemplare, mit denen ich so im jugendlichen Alter immer mehr mit Tageszeitung oder Wochenzeitung konfrontiert worden bin.
Traditionsreiche Blätter, die dann schon zu Kindheitstagen
in ihren absolut Händen liegen.
Heute Zeitung. Sind die auch noch bei Ihnen auf dem Tisch? Hoffentlich sind noch ein paar mehr da.
Ja, nö, wir haben tatsächlich ein paar mehr. Zu Hause gebe ich zu, lese ich eigentlich nur noch digital. Das fiel mir auch echt schwer, weil ich doch immer noch ein Mensch bin. Ich habe gerne Printausgabe in der Hand. Zum Glück habe ich jetzt den Luxus, dass ich im Büro immer so 6-7 Tageszeitungen morgens auch auf dem Tisch liegen habe. Zu Hause, wie gesagt, nur digital. Und das kam tatsächlich nur so, weil wir umgezogen sind. Und im Neubaugebiet hat uns dann die Zeitung mitgeteilt, dass da in den ersten Jahren, weil die Straße noch nicht ausgebaut war, keine Zeitung zugeliefert wurde und man deswegen darauf angewiesen war, dass es irgendwann mit der Post kam. Aber bei aller Sympathie für Tageszeitungen, wenn man die nicht morgens hat, um sie zu lesen, sondern wenn sie dann mittags irgendwann mit der Post gebracht wird, dann hat man da nicht so wahnsinnig viel von. Und so bin ich dann leidgeprüft zu Digitalmedien umgestiegen. Sonst würde ich wahrscheinlich immer noch meine Eckernförder Zeitung und die Kieler Nachrichten bei mir zu Hause lesen. Aber jetzt habe ich sie im Büro und das ist für mich auch okay. Deswegen habe ich auch gesagt, ich kandidiere lieber nochmal wieder, dann kann ich 5 weitere Jahre Zeitung im Büro lesen.
Das ist natürlich auch eine Motivation, berechtigt. Ich höre viel Leidenschaft, viel Interesse für die Medien in Deutschland, für die klassischen Medien auch. Sie sind dann Ministerpräsident geworden, nicht Journalist. Woran hat es gelegen?
Ja, dafür hat es nicht gereicht. Und von da habe ich mich dann in der Tat umorientiert. Aber zugegebenermaßen wäre das tatsächlich für mich auch eine lange Zeit eher eine Alternative gewesen. Ich habe ja Politikwissenschaften studiert, Volkswirtschaftslehre und Psychologie in den Nebenfächern. Und ein großer Teil von Politikwissenschaftlern sind ja nachher auch Richtung Journalismus gegangen. Und ich habe während meines Studiums auch viele Praktika gemacht beim Unternehmensverband, dann bei MAK damals noch, heute Richtung Rheinmetall gegangen und habe dort wochenlang auch in die Unternehmenskommunikation reingeguckt. Das wäre eigentlich so mein erklärtes Berufsziel in der Zeit gewesen. Und dann waren es eher Zufälle, dass die mich nachher in die Politik getrieben haben. Ich habe das lange im Ehrenamt gemacht, aber irgendwann wurde da halt auch meine Geschäftsführerposition frei, sodass ich dann beruflich eher Richtung CDU gegangen bin und am Ende auch für den Landtag kandidiert habe. Aber tatsächlich wäre das für mich immer eine Alternative durchaus gewesen und werde ich auch beim nächsten Mal nicht wieder gewählt und dann kann ich ja nochmal gucken,
sehr gut,
ob ich eine zweite Karriere mache und mal diesen Politikern mal auf die Finger gucke.
Das können sich ein paar Verleger und Chefredakteure in diesem Raum hier mal notieren. Herr Günther, wir müssen natürlich und leider auch ein paar ernste Fragen besprechen. Dieser Abend steht ja ganz...
War das schon recht ernst eigentlich, was wir gerade besprochen haben?
Dieser Abend steht ja ganz im Zeichen des Wirtschaftsjournalismus. Wirtschaftsjournalisten berichten in diesen Tagen, in diesen Jahren sehr viel über die Wirtschaftskrise in Deutschland. Klar ist aber auch, die Medien befinden sich ja eben auch in einer Krise, in einer Vertrauenskrise, aber auch in einer finanziellen Krise. Wie blicken Sie auf die Zukunft der Medien?
Naja, ich glaube, Vertrauenskrise geht an uns allen nicht vorbei. Das spüren wir natürlich in der Politik, in der Demokratie generell, dass immer mehr Menschen auch durchaus auf das, was wir tun, kritisch gucken, eher bereit sind, sich auch Parteien zu nähern, die vielleicht nicht so etabliert sind wie die Parteien, die Deutschland lange geprägt haben. Und das spürt man im Journalismus natürlich genauso, dass dort neue Kräfte auf den Markt kommen, die sozusagen versuchen, das ganze System umzukrempeln. Und natürlich gucke ich da auch in gewisser Weise kritisch da drauf, wie sich manches entwickelt, was für eine Macht Tech-Konzerne heutzutage haben, was für eine Macht Social Media hat. Am Anfang sicherlich auch mit positiven Begleiterscheinungen, aber machen wir uns nichts vor. Das macht natürlich auch Qualitätsjournalismus das Leben extrem schwer, sich dort zu behaupten. Denn am Ende haben wir schon auch ein System, wo ja der überwiegende Teil von Medien am Ende auch finanziell erfolgreich sein muss. Und je mehr einem das Wasser abgegraben wird, je weniger sich Tech-Konzerne daran beteiligen, je mehr Werbeeinnahmen, die aber selbst abgreifen, desto schwieriger wird es einfach für die traditionellen Medien, die ja heute hier auch zu Recht ausgezeichnet werden, es schwer, sich am Markt zu behaupten.
Da sind wir auch ein bisschen schon beim Thema Social Media. Dazu haben Sie sich ja auch zu Beginn des Jahres sehr, sehr präzise geäußert und sehr kritisch geäußert. Jetzt ist es natürlich auch so, dass wir ein Phänomen haben, dass Fake News immer schneller in Umlauf geraten. Es gibt das Phänomen, dass die Menschen nur noch an das glauben, woran sie glauben wollen und nicht an die Fakten. Nimmt die Kraft der Fakten ab?
Naja, jedenfalls sind auch die Fakten unter Druck. Wir alle sind ein bisschen unter Druck, weil es viele Menschen gibt, die das Vertrauen auch in Medien, in uns auch als Politik verloren haben. Und natürlich trägt Social Media auch dazu bei. Heute kann halt jeder rausrotzen, was er will. Und früher hat man das halt am Stammtisch gemacht. Da hatte man 4, 5 Kumpels oder 4, 5 Menschen um sich rum, denen sie sich das angehört haben. Aber am nächsten Tag war es meistens vergessen. Heute kursiert das halt in der Weltgeschichte rum. Jeder kann seine Meinung äußern, was ja in einer Demokratie das höchste Gut ist, dass wir Meinungsfreiheit und Pressefreiheit haben. Aber natürlich wird es schwierig, wenn dann nicht mehr auf Qualität geachtet wird, wenn jeder sagen kann, was er will und sich überhaupt nicht mehr daran orientiert, ob man sozusagen auch wirklich die Fakten überprüft hat. Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir beispielsweise das 8. Gebot mal wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen, was es gibt, nämlich du sollst nicht falsch Zeugnis geben, wieder deinen Nächsten. Und ich glaube, wenn wir das in der Politik einhalten würden, mal wieder diesen Grundkodex auch gegeneinander einhalten würden, wenn wir darauf Wert legen, was ja traditionelle Medien glücklicherweise tun, dass sie faktenorientiert berichten, dass sie Meinungen kenntlich machen. All das würde aus meiner Sicht wieder deutlich mehr Vertrauen bei Menschen schaffen, wenn wir diese Qualitätskriterien auch wirklich an allen Orten einhalten würden.
Ich will mir noch eine Frage erlauben, wohl wissend, dass wir nicht so viele Vertreter der Öffentlich-Rechtlichen hier haben. Wir haben hier in Deutschland schon das Phänomen, dass die Öffentlich-Rechtlichen gibt auf der einen Seite, die freien Medien auf der anderen. Und jeder Steuerzahler weiß, dass er eben jeden Monat auch ein bisschen was abgibt für ARD, ZDF und Deutschlandradio. Das trägt natürlich, hat seine Historie, das trägt aber das schon zu einem Ungleichverhältnis bei. Muss man auch als Politik die freien Medien mehr unterstützen?
Naja, erstmal sind ja auch öffentlich-rechtliche Medien nicht von der Politik gesteuert, sondern berichten ja auch unabhängig davon und müssen eben auch Qualitätsstandards einhalten. Und ich finde das System öffentlich-rechtlicher Medien auch ein extrem gutes und bin auch froh, dass wir das bei uns in Deutschland haben. Und ich werde zumindest alles dafür einsetzen, dass wir weiterhin auch diesen Bestandteil von traditionellen Medien bei uns in Deutschland haben, weil ich das sehr wichtig halte, auch für den Fortbestand der Demokratie. Und natürlich wünsche ich mir auf der anderen Seite aber auch, dass wir auch genügend Unterstützung für alle anderen privaten freien Medien haben. Denn auch sie sind absolut unverzichtbarer Bestandteil daran. Und wir müssen natürlich immer höllisch aufpassen, als Politik eine Debatte darüber zu führen, dass wir sie stärker unterstützen wollen. Denn natürlich wächst dann auch schnell das Misstrauen, wenn man sagt, als Staat unterstützt man freie Medien, dann ist der Blick ein kritischer da drauf.
Das müssen Sie ja nicht sagen, vielleicht nur machen.
Ja, aber ich meine, aber wir diskutieren ja auch solche Fragen miteinander, weil natürlich die Frage von, ist das sozusagen auch wirtschaftlich alles erfolgreich in den heutigen Zeiten angesichts der Bedrohung durch Tech-Konzerne, angesichts der zum Teil ja katastrophalen Auswirkungen von sozialen Medien, die wir in unserem Land spüren. Natürlich müssen wir uns so eine Frage stellen. In anderen demokratischen Ländern gab es auch Ideen, wie man trotz Staatsferne und Unabhängigkeit auch über Unterstützung traditioneller Medien hier dort durchaus eine Unterstützung hinbekommen hat. Deswegen fordern wir beispielsweise auch eine Abgabe von Tech-Konzernen, damit eben dieses Geld auch für traditionelle Qualitätsmedien auch investiert wird. Und deswegen finde ich, darf man in unserem Land auch über solche Fragen diskutieren, damit wir Pressefreiheit auch in hoher Qualität gerade bei uns in Deutschland und in unserer Demokratie erhalten können.
Herr Günther, zum Schluss noch eine Frage. Wir hatten zu Beginn die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz angesprochen und Sie haben gesagt, Journalisten haben auch kritische Fragen. Wenn es gut läuft, vielleicht deswegen kurz mal der Einschub da, was nervt Sie denn so richtig mal an Journalisten? Sie sind ja ständig in Talkshows, geben ständig Interviews, jetzt können Sie es mal rauslassen.
Ja, das ist der perfekte Kreis, um das zu tun. Aber ich glaube, wir ärgern uns immer gegenseitig übereinander. Und natürlich gehört das zum Geschäft dazu. Darf man ja auch kein Geheimnis draus machen, wenn man mal einen Artikel hat, über den man sich ärgert, wo die Überschrift nicht so ist, dass man sie schön findet. Das gehört einfach auch mit dazu. Und trotz alledem muss man das als Politiker auch aushalten, selbstverständlich. Nicht nur kritische Berichterstattung, sondern natürlich auch kritische Nachfragen. Und trotzdem müssen wir auch miteinander reden. Deswegen, ich habe das ja vorhin auch mit Wohltun zur Kenntnis genommen, dass es auch im Journalismus so ist, dass wenn es mal eine kritische Nachfrage gibt, man sich auch damit auseinandersetzt. Und das muss eben auch sein, bei aller Distanz zwischen Journalisten und Politikerinnen und Politiker gehört natürlich selbstverständlich auch das Gespräch dazu, dass man auch unter dreimal miteinander redet, dass man als Journalist auch mal eine Einschätzung darüber bekommt, warum hat ein Politiker sich vielleicht so entschieden, wie wollen Sie alle die Arbeit machen, wenn Sie nicht auch solche Möglichkeiten haben, mit der Politik eben auch solche Gespräche zu führen. Und dass man sich da mal übereinander ärgert, das nehme ich auch keinem Journalisten übel, wenn die sich über uns ärgern. Und deswegen darf mir auch kein Journalist mal übel nehmen, wenn ich mich auch mal darüber ärgere, wenn ich einen Artikel nicht so gut gefunden habe. Das sehe ich alles sportlich und das ist eben auch im Sinne von Meinungsfreiheit, Pressefreiheit auch vollkommen okay. Und von daher bin ich froh darüber, dass wir hier heute viele Qualitätsjournalisten zusammen haben, Menschen auch prämieren, die einen richtig großen Job machen. Und ich freue mich auch darüber, dass Nachwuchsjournalisten hier heute ausgezeichnet werden. Denn darin liegt definitiv die Zukunft. Das brauchen wir, um unsere Demokratie in Deutschland auch in der Form zu erhalten, wie wir sie heute haben.
Das ist mein Schlusswort.
Die Top 30 bis 30, die Daniel Günther nach dem Interview ausgezeichnet hat, waren nur ein Programmpunkt von vielen in Hamburg bei der Auszeichnung der Wirtschaftsjournalistinnen und Journalisten des Jahres. Gewürdigt wurde auch die Unternehmenssprecherin des Jahres und das ist, man kann sagen, mal wieder Monika Schaller. Sie hat den Preis jetzt insgesamt schon dreimal erhalten. Das Besondere daran, gewählt werden die Sprecherinnen und Sprecher von Journalistinnen und Journalisten, also von denen, die es wirklich beurteilen können, weil sie dauernd mit ihnen zu tun haben. Für die Laudatio auf Schaller ist Christian Klein, der CEO des Software-Riesen SAP, nach Hamburg gekommen. Er ist der Chef von Monika Schaller und in seiner Rede erinnert er auch an die Anfänge seiner Unternehmenssprecherin in Walldorf.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Monika, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als meine Assistentin mich informiert hat, dass an heutigen Abend ich die Ehre habe, diese Laudatio auf dich, liebe Monika, zu halten. Erste Reaktion, Christian, keine Zeit. Das werden wir ändern. Dies ist ein sehr renommierter Preis und liebe Monika, ich bin dir natürlich auch zu sehr, sehr großem Dank verpflichtet. Ich möchte auch sagen, die SAP ist dir zu sehr, sehr großem Dank verpflichtet. Und das habe ich auch nicht überrascht, habe mich dann mal informiert, wie viele Preise hat die Monika eigentlich schon so gewonnen. Das sind viele. Ich habe dann mal alle zusammengezählt, die ich so gewonnen habe in meinem Leben, inklusive Bundesjugendspiele. Ich bin nicht auf die Anzahl gekommen. Aber ich muss sagen, jetzt, wo ich dich besser kenne, lieber Monika, jeder einzelne dieser Preise ist natürlich auch hochverdient. Denn du, liebe Monika, und das spüre ich auch heute Abend in dem Kommunikationsuniversum, Klassentreffen, dann spürt man sehr deutlich, dass du doch auch eine Ausnahmeerscheinung bist. Und eine Marke, möchte ich schon fast sagen. Und wenn man dich besser kennt, und das kennen viele hier im Raum, kennen ja die Monika, werden mir auch zustimmen. Denn zum einen, das habe ich sehr schnell gemerkt, und unser Unternehmen, die SAP, ist ja nicht einfach. Es ist ein sehr komplexes Unternehmen. Und ich habe selten jemanden erlebt, der so schnell bei uns ankommt, der die Strategie versteht, aber dann, und das hast du mir vor allen Dingen beigebracht, hast du es auch geschafft, alle Stakeholder der SAP zu bespielen und auch das Gespür für die Menschen, das du hast, habe ich so in dem Maße auch vorher selten erlebt. Und ja, ich habe von dir gelernt, dass Kommunikation vor allen Dingen auch People-Business ist. Und Monika, ich glaube, keiner in der SAP und auch hier wird widersprechen können, wenn ich sage, dass du das mit einer hohen Authentizität machst, immer auf Augenhöhe. Und ja, es gibt auch diese Momente, wo ich sage, Mensch, Monika, was machen wir denn jetzt? Und dann kommt auch dir dein österreichischer Charme immer wieder zu Hilfe. Und ich habe es ja bereits gesagt, vieles wirkt so spielerisch. Ich habe selten erlebt, dass die Monika zu mir in den Raum kommt und hat mal schlechte Laune. Sie hat immer ein Lächeln. Ja, und Aktienkurs und hier und KI da. Und damals, als du kamst, waren ja die Cloud und wird die SAP auch die Cloud-Transformation packen. Du mit deiner Art, mit dem Selbstbewusstsein, was du vermittelst, hast auch mir persönlich da sehr, sehr stark geholfen. Und wenn vieles auch so einfach und spielerisch aussieht, ich glaube, viele können sich manchmal gar nicht vorstellen, was bei dir und ganz besonders dir und deinem Team dann auch an Arbeit und Einsatz dahinter steht. Wie erwähnt, es gab Zeiten vor deiner Zeit, dass ich mich manchmal die Frage gestellt habe, Mensch, diese Kommunikation, wir machen doch das Richtige mit der Cloud. Wieso versteht es denn niemand? Und als du kamst, hast du gesagt, Christian, wir entwickeln eine Strategie nach innen und nach außen. Und du hast diese Mammutaufgabe angepackt. Und heute kann man sagen auch, ich sehe auch einige Kolleginnen und Kollegen aus deinem Team, kann man auch sagen, du hast auch diesen Mammut gemeinsam mit dem Team auch gezähmt. Ja, und das zeigt auch diese Auszeichnung als Unternehmenssprecherin heute Abend. Und ja, und ich möchte mich auch bedanken. Ich sehe einige bekannte Gesichter auch. Mittlerweile kennt man sich. Und ich möchte mich einfach auch bedanken bei vielen Journalistinnen, Journalisten hier, die Monika diese Auszeichnung heute Abend zukommen lassen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und wie ich es bereits erwähnt habe, wir sind nicht das einfachste Unternehmen, aber wir halten die SAP auch immer spannend. Und das war, ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich mit der Monika das Einstellungsgespräch geführt habe, hat sie gesagt, lieber Herr Klein, ich möchte in ein spannendes Unternehmen wechseln. Und ich glaube, Monika, das haben wir erreicht. Und ja, du prägst das Bild heute von der SAP. Du bist das Gesicht der Kommunikation. Wenn wir unsere Mitarbeiterversammlung machen, wenn wir unsere Earnings Calls, Quartalsabschlusskonferenzen machen, dann bist du diejenige, die alles zusammenhält. Und ich glaube, du bist dann auch jemand, die ein Stück weit auch definiert, wie moderne Unternehmenskommunikation heute auszusehen hat. Wir haben viel über Haltung gesprochen. Und ja, ich bin viel auf der Welt unterwegs und gerade im geopolitischen Raum bin ich sehr froh, dass es auch hier noch die Medien und die Journalisten und nicht nur die KI gibt, die uns informieren. Und da, liebe Monika, bist du auch ganz sicher Vorreiterin. Hast mir immer auch beigebracht, wir müssen Führung hörbar machen, Aber wir müssen vor allen Dingen auch Haltung sichtbar machen. Und es gab viele, viele Momente, wo wir viele schwierige Entscheidungen zu kommunizieren hatten. Und das Thema Haltung war dir immer sehr wichtig. Ja, liebe Monika, seit dem Einstieg bei SAP hast du die Unternehmenskommunikation wirklich von links auf rechts gedreht. Du hast es viel dazu beigetragen, auch das möchte ich auch nochmal heute erwähnen. Wir sind in über 130 Ländern der Welt. Letztens waren wir in Singapur und in Japan zusammen und du schaffst es auch wirklich, die Marke SAP weltweit als die Marke, als diesen Tech-Leader zu positionieren. Das alles in einem herausfordernden, dynamischen Umfeld. Und das alles, liebe Monika, verdient höchsten Respekt, Anerkennung. Und ja, das kommt von Herzen. Ich bin sehr, sehr froh, dich als Teil unseres Teams und auch dich an meiner Seite zu wissen. Dafür vielen lieben Dank, Monika.
Monika Schaller, also die Unternehmenssprecherin des Jahres. Der nächste Preis, der vergeben wurde, ging an den Journalisten, den Wirtschaftsjournalisten des Jahres. Diesen Award nimmt Michael Freitag vom Manager-Magazin mit nach Hause. Gewürdigt wird der investigativ tätige Journalist von Jörg Howe. Jörg Howe selbst PR-Urgestein und gelernter Journalist. Nach seiner Zeit in Redaktionen ist er in vielen sehr anspruchsvollen PR-Jobs unterwegs gewesen. Dabei ist er Michael Freitag mehrfach begegnet und durchaus auch mit ihm aneinander geraten. Und darüber spricht Howe in seiner Laudatio sehr offen und sehr launig.
Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, bei dieser Veranstaltung dabei zu sein. Ich freue mich natürlich auch, dass ich lobende Worte über den Preisträger, Wirtschaftsjournalist des Jahres, Michael Freitag, hier zu Gehör bringen kann. Als ich gefragt worden bin, ob ich das machen will, habe ich ohne zu zögern zugesagt.
Das ist etwas, was ich mir als Sprecher der Daimler AG 2008 auf gar keinen Fall hätte vorstellen können. Aber es gibt Dinge im Leben, die entwickeln sich langsam, aber stetig und die kann man nicht planen. Und manchmal gibt es auch Parallelen. Als ich bei Daimler anfing, habe ich 2 Jahre lang eine ziemlich harte Zeit gehabt. Ich habe selbst viele Fehler gemacht, habe mit der Autoindustrie gefremdet, das kann man schon. Und auch mit meinem damaligen Chef Dieter Zetsche, den fand ich so semi. Ihm ging es genauso mit mir. Wir haben dann nach 2 Jahren Probezeit irgendwie zueinander gefunden. Danach waren wir, wie man in meinem Heimatland Schleswig-Holstein so sagt, wie Pott und Deckel. Und das blieb so. Als Michael Freitag in mein Leben trat, waren die Geschichten des Manager-Magazins über unsere Firma alles andere als erbaulich, eher störend bis gruselig, zum Teil sogar gerechtfertigt. So kam es, wie es kommen musste. Es gab Anfragen, immerhin vom Manager-Magazin, von Michael Freitag und von anderen. Die Beantwortung war eher mühsam, das Resultat im gedruckten Heft natürlich teilweise unterirdisch. Dabei hätte ich gewarnt sein müssen, hätte ich mich mit seiner Biografie frühzeitig auseinandergesetzt. Ausgewachsen in Ostwestfalen, in einem katholischen Umfeld, Messdiener und Messdiener-Ausbilder, also eher hartnäckig und standfest, schon mit 20 auf der Kölner Journalistenschule, das hatten wir heute schon ein paar Mal hier, dann noch Ökonomiestudium in Köln, dann der erste echte Journalistenjob bei Reuters am Newsdesk. Jeder, der da mal war, weiß, was das bedeutet. Kurze Zeit später war ich schon beim Handelsblatt Redakteur und Reporter mit dem Schwerpunkt Business, Sport und Sportpolitik und vertieftem Interesse an den Geschäften der Fußball-Bundesliga. 2004, also vor 22 Jahren, begann er dann, sich um Autos im Manager-Magazin zu kümmern, genauer um die Autoindustrie und Mobilitätsthemen. Da war ich noch mit Insolvenzvermeidung bei der Karstadt Quelle AG beschäftigt, mit dem bekannten Ausgang, den ihr alle kennt. Mit dem Wechsel zu Daimler war klar, dass wir aufeinander treffen oder gar prallen müssten, denn vom Manager-Magazin war ich stets gewarnt worden. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Geschichte, die die Flugbewegung der damaligen Daimler-Chrysler Aviation, also unserer Firmenflugzeuge des Gesamtkonzerns, zum Gegenstand hat. Es ging vor allem darum, wer wann wohin flog, dienstlich oder privat, wer wann warum mitgenommen wurde, und zu welchem Preis? Sie können sich vorstellen, was da so drin steckt in dieser Geschichte. Heikles Thema. Ich habe sogleich Christian Scherz
aktiviert. Und wir hatten dann beide den Eindruck, dass wir Herrn Freitag die Geschichte ausgeredet hatten. Das war wohl nichts. Die Quellen, die Michael Freitag hatte, waren exzellent und sehr glaubwürdig. War eine saubere Quelle aus unserem Hause. Und die Geschichte erschien. Ich habe dann natürlich sprechertechnisch schon ein bisschen hinterher am Telefon rumgepöbelt, was man so macht, um seinen Herzen Luft zu machen. Und ich hatte leider keine funktionierende Voodoo-Puppe, die hätte ich gern eingesetzt, aber es war vergeben. Also, was tun? Es gab noch eine oder zwei Geschichten, die mir maximal auf den Zeiger gingen, immer seriös recherchiert, immer sehr gute Quellen. Nie nur eine, er hatte immer mehrere, warum weiß ich auch nicht. Die Notwendigkeit, miteinander zu sprechen, war klar da. Daraus wuchs im Laufe der Zeit die Möglichkeit, sich zu treffen, meist in Hamburg, einfach mal zu reden, Informationen auszutauschen und eine Basis des Vertrauens zu schaffen, manchmal auch zusammen mit der ebenfalls sehr geschätzten Kollegin Margret Hoko. Wie belastbar das war, was sich so über die Jahre entwickelt hatte, erwies sich dann im Jahre 2022, als eine Kollegin von Daimler Truck ein bereits freigegebenes Interview von meinem Chef Martin Daum fürs Manager-Magazin fröhlich umgeschrieben hat und Michael Freitag mich darüber informierte, dass dieses Interview nicht mehr ins Heft gehen würde. Es sei, Zitat, nicht mehr das Interview, das wir geführt haben. Stimmt. Stattdessen bekamen wir aber die Möglichkeit, kurzfristig zu einer Blattkritik in Hamburg aufzulaufen. Der Firmenflieger wurde gesattelt. Martin Daum war in Hamburg in Bestform, wich keiner Frage aus, machte eine seriöse Blattkritik und danach gab es noch ein Hintergrundgespräch unter acht Augen mit Michael Freitag und Ohren. Und da haben wir natürlich wie üblich viel zu viel erzählt. Daum sprach auch heikle Punkte in der Blattkritik an. Er sagte zum Beispiel, Geschichten über die Deutsche Bank lese ich bei euch sowieso nicht, die findet ihr doof. Antwort der Autorin, lese diese doch bitte mal durch, ich finde die Deutsche Bank gar nicht so doof. Daum versprach zu lesen und nachträglich per Mail zu antworten. Am nächsten Tag war man sich einig, dass es eine gute, gut recherchierte Geschichte war. Diese Reise nach Hamburg war es wert, wir konnten offen miteinander sprechen und ich würde es jederzeit wieder so machen. Und ich hatte das Gefühl, dass es für beide Seiten positiv war. Und das war das Verdienst von Michael Freitag. Es gibt aus meiner Sicht nur wenige Wirtschaftsjournalisten und Journalistinnen, die auf diesem hohen Niveau arbeiten. Das Niveau, das Michael Freitag immer wieder erreicht. Ich habe vorige Woche mit einem ebenfalls sehr geschätzten Kollegen aus der Investigativszene gesprochen und ihn nach seiner Einschätzung zu Michael Freitag gefragt. Die Antwort war eindeutig. Das ist der einzige, den ich wirklich ernst nehme. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer, liebe Jury, Sie haben den richtigen ausgesucht und schön, dass wir nicht in der Erikusspitze tagen müssen. Hier ist es doch viel schöner. Oder ich danke Ihnen und beglückwünsche Michael Freitag.
Last but not least gab es am Montag, den 23. März, noch den Preis für das Lebenswerk. Geehrt wurde Marc Beise, der viele Jahre lang das Wirtschaftsressort der Süddeutschen Zeitung geleitet und geprägt hat. Die Laudatio auf ihn hält Maike Schreiber von der Süddeutschen Zeitung. Sie ist 2024 selbst als Wirtschaftsjournalistin des Jahres geehrt worden.
Lieber Herr Ministerpräsident Günther, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Preisträger, liebe Preisträgerin, lieber Herr Klein, lieber Marc, die Jury ehrt dich heute für dein Lebenswerk und sie tut das völlig zu Recht. Vorab, ich fühle mich wahnsinnig geehrt, dass ich diese Laudatio halten darf, denn auch dir habe ich es zu verdanken, dass ich damals nach dem Aus der FDD bei der Süddeutschen Zeitung Fuß fassen konnte und ja, du warst jahrelang mein Chef. Es ist mir daher eine besondere Freude. Kaum jemand hat die Wirtschaftsberichterstattung der Süddeutschen Zeitung über so viele Jahre so geprägt wie du, lieber Marc. Und ich habe deswegen für diese Laudatio auch ein wenig in deinem Früh-, in deinem Spät- und deinem Mittelwerk herumgesucht, mich umgehört und dabei ein paar interessante Beobachtungen gefunden, die ich mit euch teilen möchte. Wie ging's los? Nicht bei der SZ, sondern nach dem Studium der Volkswirtschaft und Juristerei fing Marc Beise als Volontär bei der Offenbach-Post an und wurde bereits mit 27 Jahren Ressortleiter. Damals, als es noch kein Internet gab, als Zeitungen noch im Klebeumbruch entstanden. Wer ihn damals kannte, war nicht überrascht über seine Karriere. Zitat, Die Volontäre und jungen Redakteure waren tendenziell eher langhaarig und ein wenig alternativ. So hat es mir unser gemeinsamer früherer Kollege Peter Ehrlich verraten. Marc dagegen hatte damals schon seinen eigenen Stil. Er trug die Haare kurz, neigte nicht zum Schlabberlook. Das half ihm offensichtlich bei dem Weg durch die Instanzen. Marc, so hat es mir Peter berichtet, war schon damals schön seriös. Kein Wunder also, man hat ihm Verantwortung übertragen. Und Marc war seiner Zeit weit voraus. Während seine Kollegen wohl noch von der Weltrevolution träumten, soll er bereits in den 80ern dort einen großen Artikel über einen mit Wasserstoff betriebenen Ford Transit verfasst haben. Ich habe ihn nicht mehr im Archiv gefunden, aber die Gerüchte gehen, dass es diesen Artikel gibt. Wer Marc kennt, wundert sich nicht. Technologischer Wandel, seine wirtschaftlichen Folgen, ihre gesellschaftliche Relevanz, das waren seine Themen lange, bevor dies Konjunktur hatte. Dann kam für ihn das Handelsblatt in Düsseldorf und mit Marc Beise als dem neuen Leiter der Wirtschaftspolitik entstanden Überschriften, die beim Handelsblatt damals noch eine Rarität waren. Peppig und pointiert waren die. Und so erinnert sich unser Kollege Kaspar Busse, Tanz am Abgrund, Helmut ratlos, eine Steuerreform muss alle entlasten. Gerhard Schröder nannte er irgendwann den kraftlosen Kanzler. Er etablierte sich als Marktliberaler, was beim Handelsblatt bei den Machern und Lesern gut ankam. So wurde mir berichtet. 1999 wechselte Marc zur Süddeutschen Zeitung und sein erster Artikel im November 1999 trug gleich die Überschrift Krisenmanager Schröder und er ging hart ins Gericht mit dem Kanzler, der sich damals als Retter des Baukonzerns Holzmann inszenierte. Die Jahre darauf kommentierte sich Marc durch die deutsche Wirtschaftspolitik und die Unternehmenslandschaft. Und als er 2007 die Leitung des Wirtschaftsressorts der SZ übernahm, zog just die Finanzkrise auf. Und vor seinen Augen vollzog sich ein ökonomisches Desaster, das den Marktwirtschaftler und Ordnungspolitiker Marc Beise erkennbar provozierte und irritierte. Zähneknirschend akzeptierte er den staatlichen Bankenrettungsschirm, aber es nagte fortan an ihm. 2009 kritisierte er, es wagten sich wenige Finanzmanager mit Selbstkritik an die Öffentlichkeit. Und kurz darauf schrieb er, wer jetzt anfinge, Banken zu stützen, der rette ja bald auch Autokonzerne, Maschinenbauer, Porzellanfabriken und so weiter. 2009 bemängelte er hingegen, es gebe jetzt eine Merkel AG. Nicht mehr die Banker, sondern die Politiker kontrollierten die Konzerne und wichtige unternehmerische Entscheidungen würden immer häufiger im Kanzleramt getroffen. Dann kam die Schuldenkrise. Da kritisierte Marc zwar deutlich eine Teufelsspirale der Staatsverschuldung, mahnte aber auch, eine Währungsunion, die sich entsolidarisiere, würde die Geschäftsgrundlagen der EU infrage stellen. Bereits 2015, als noch kaum jemand Datenschutz und Wettbewerbspolitik in einem Atemzug nannte, schrieb Marc bereits über die Macht der Tech-Konzerne und forderte, der Staat solle den Nutzen, den sie aus der Vernetzung ziehen, abschöpfen und gesetzlich sicherstellen, dass unsere Daten kontrolliert verwendet werden. Denn wenn Unternehmen die Daten ihrer Kunden nicht sicher aufbewahren, dann hätten sie es auf Dauer genauso schwer wie eine Bank, die nicht in der Lage sei, Geld sicher aufzubewahren. Das war 2015, es klingt wie heute. Wenn er nicht kommentierte, plante Marc Konferenzen. Ab 2007 hat er für die SZ den Wirtschaftsgipfel aufgebaut. Eine Konferenz, bei der auch ich seit 10 Jahren immer wieder dabei sein darf. Und das Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft dort ist wirklich einzigartig. Wer schon mal da war, der weiß das. Was mich von Anfang an beeindruckt hat, lieber Marc, ist, wie du dort immer auf der Bühne sitzt und alles wegmoderierst. Ohne Konzept, nein, mit Konzept, aber manchmal ohne, immer mit Konzept, aber manchmal sogar ohne Manuskript. Und was mich immer sehr beeindruckt ist, wie du dich dort einfach nur von deiner Neugier treiben lässt, wie du den Menschen zuhörst und wie du es schaffst, immer die richtigen Fragen zu stellen. Freundlich, nicht liebesdienerisch, trotzdem tiefgreifend, witzig und auch vor allem schlagfertig. Das ist eine besondere Gabe, die nicht so viele haben. Aber mindestens ebenso wichtig wie seine Texte, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist, wie Marc Beise in unsere Redaktion hineingewirkt hat. Die besten Zeugnisse dafür habe ich in den Abschiedszeitungen gefunden. Dort ist zum Beispiel die Rede von seinem Schreibtisch. Richtig sortiert war Marc Beise zwar im Kopf, aber sein Schreibtisch, seine Büchertürme, seine Notizzettel, die sprachen eher für das Gegenteil. Dennoch, die wirklich wichtigen Dinge gingen bei Marc Beise nie verloren. Legendär war seine Fähigkeit und sein Wille einzuspringen, wenn am Desk Not am Mann war. Fehlte am Morgen ein Leiter für die Wirtschaftsseite, sagte Marc trocken, ja, wenn ihr keinen findet, dann übernehme ich halt die Ausfallbürgschaft. Und wenn am späten Nachmittag immer noch keiner da war, dann kommentierte Marc Beise schwungvoll binnen einer Dreiviertelstunde und der Leiter war geschrieben. Marc blieb wirklich immer cool. Selbst wenn eine Viertelstunde vor Andruck mal ein Text fehlte, weil der Autor von der Bestellung des Textes gar nichts mitbekommen hatte. So hat es mir unser früherer Peking-Korrespondent Christoph Gießen erzählt, der von dieser Begebenheit wohl immer noch ein bisschen traumatisiert ist. Denn das lief so. Ja, Christoph, gut, dass ich dich erreiche, Marc hier. Sag mal, kannst du mal rasch zu deinem Pekinger Kollegen, Herr Strittmatter, war das, rübergehen und fragen, wann er seinen Kommentar eigentlich liefert? In Peking war es offenbar kurz vor Mitternacht. Leider nicht, antwortete Christoph Gießen. Der Kollege liege 6 bis 7 Kilometer entfernt, längst im Bett. Oh, kam es freundlich, aber vollkommen entspannt aus München. Dann schreib du mir bitte den Kommentar. Irgendwas mit Nordkorea. Du hast noch 15 Minuten. Bis gleich. Tschüss. So ist der Marc. Kein Stress, keine Panik und nur Vertrauen in die Menschen um ihn herum. Alle in der Wirtschaftsredaktion wussten das. Wer Ärger hat, kann zu Marc gehen. Und Marc regelt das. Ein Spätdienst passte nicht in die persönliche Lebensplanung. Marc sprang ein. In der Summe bis zu 30 Mal im Jahr. Jemand war gemein zu irgendjemand. Marc schlichtete und kam es zu Angriffen von außen, holte er, wenn nötig, den Flammenwerfer raus und verteidigte seine Redakteurinnen und Redakteure gegen Beschwerden von Vorstandschefs beim Chefredakteur. Das habe ich auch selbst immer wieder erlebt. Und ohne eine solche Rückendeckung, lieber Marc, vom Ressortleiter, da kann man den Job nicht machen. Dafür möchte ich dir danken. Lieber Marc, du hast die Wirtschaftsberichterstattung der SZ nicht nur inhaltlich geprägt, sondern ihr eine Richtung gegeben. Marktwirtschaftlich, ja, aber nicht naiv, was Marktversagen anbelangt. Liberal, ja, aber nicht gleichgültig. Zugleich relevant für Entscheider in den Chefetagen, aber ebenso für die ganz normalen Menschen im Land. Du hast eine Konferenz aufgebaut, die trägt, eine Redaktion geformt, die hält und du hast Texte geschrieben, die heute noch gelten. Du hast Maßstäbe gesetzt, als Journalist, als zeitgenössischer Beobachter, mit klarem Wertegerüst und Blick auf das, was dir wichtig ist, als Konferenzerfinder und als Führungskraft. Das ist eine seltene Kombination. Gerade ist deine Zeit bei der SZ ausgeklungen, nach 3 Jahren als Italien-Korrespondent, was dir, dem überzeugten Europäer, gut zu Gesicht steht. Ich weiß, du wirst noch weiterarbeiten. Die Rente ist für dich noch nicht in Sicht. Die Jury hat recht. Das ist dein Lebenswerk, das diesen Namen verdient. Herzlichen Glückwunsch, lieber Marc.
Das war der Turi 2 Podcast mit einer besonderen Ausgabe zur Verleihung des Awards für die Unternehmenssprecherin und die Wirtschaftsjournalistin und Journalisten des Jahres. Schön, dass ihr heute akustisch mit dabei wart. Am Mikrofon verabschiedet sich Markus Trantow.
Turi 2 Podcast. Alle Folgen findest du unter turi2.de/podcast.